bin ich denn wirklich? Können Sie es sagen? Wissen Sie es? Wenn man Ihnen ein weißes Blatt in die Hand drücken würde, keine Sorge, wir machen das nicht, aber wenn man es täte und Sie fragen würde, wer bist du denn wirklich? Welche Antwort würden Sie geben? Was würden Sie schreiben? Ich bin Vater bzw. Mutter, Sohn bzw. Tochter. Würden Sie Ihren Beruf nennen oder dass ihr Schüler seid? Die Nationalität, Deutscher, Sportler, Musiker. Wer bin ich denn wirklich? Ist es das schon? Wer sind Sie wirklich? Die Menschheit hat seit ihrem Bestehen unendlich viel versucht, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Um ihre Identität zu enträtseln, wie man sagt. Wir haben unser Erbmaterial untersucht und unsere Gene erforscht. Aber sind wir das wirklich, was die Kombination unserer Chromosomen ergibt? Wir haben versucht, in die tiefen Schichten unserer Seele einzudringen. Aber bis heute können die Psychologen nicht mal sagen, was ist das eigentlich, die menschliche Seele? Wer bin ich denn wirklich? Dichter und Philosophen haben sich die Finger wund geschrieben über diese Frage. Der Philosoph Friedrich Nietzsche etwa hat gesagt, die Menschheit, das ist eine kleine, überspannte Tierart, die ihre Zeit hat. Und ein Dichter hat das wesentlich lockerer ausgedrückt. Er hat gesagt, weiß nicht woher, weiß nicht wohin, mich wundert, dass ich glücklich bin. Und was soll's, sagt da der Normalbürger, wenn die es schon nicht wissen, die Philosophen, die Dichter, die Psychologen, die Biologen. Was soll ich mir da in den Kopf machen? Wer bin ich denn wirklich? Hauptsache funktionieren und genießen. Hauptsache funktionieren. Hauptsache keinem zur Last fallen, gut mitkommen, nicht besonders auffallen und dann genießen. Was vom Leben haben? Funktionieren und konsumieren. Nicht zu kurz kommen, ordentlich einen drauf machen von Zeit zu Zeit. Und alles schön in Maßen. Allerdings kritisch zurückgefragt, das könnte auch das Motto eines Haustieres, eines Wachhundes sein. Hauptsache funktionieren und genießen. Also Hauptsache ich bälle an der richtigen Stelle. Hauptsache ich lege meine Exkremente an die richtige Stelle und beiße den Postboten nicht ins Bein. Und ich habe meinen vollen Fressnapf mit Schappi. Hauptsache funktionieren und genießen. Und dann frage ich mich auch nicht groß, wer ich wirklich bin in meiner Hundeexistenz. Aber kann es das gewesen sein? Früher oder später packt diese Frage jeden von uns. Jeden. Manchen packt diese Frage in einer persönlichen Krise. Den anderen im Moment seines größten Erfolgs. Wenn er jahrelang für ein Ziel geschuftet hat und dann ist es da und ist irgendwie ganz schön, aber ja, wie geht es jetzt weiter? Was mache ich damit? Wer bin ich denn wirklich? Der andere fragt, wenn ihn vielleicht gerade die Liebe seines Lebens verlassen hat. Wer bin ich nun? Oder wenn man erwachsen wird, in der Pubertät. Oder manche fragen etwas später, dann erst wieder in der Midlife-Crisis. Oder wenn es ans Sterben geht. Wer bin ich denn wirklich? Das ist eine Frage für jedermann. Und darum will ich Sie heute Morgen mit einem Mann bekannt machen, der war von Haus aus nicht gerade ein Grübler. Oder Philosoph oder ein großer Denker, sondern das war jemand, der mit beiden Händen zupackte. Das war jemand, der war sehr geschäftstüchtig, der stand mitten im Leben. Der saß nicht stundenlang am Schreibtisch und grübelte über die Frage, wer bin ich denn wirklich, sondern der war vor allem draußen auf See. Der kümmerte sich um seine Fischereiarbeit, um seine Angestellten. Und da stolpert der geradezu eines Tages in diese Frage hinein, mitten in seine Arbeit. Wer bin ich denn wirklich? Und dabei hat alles ganz harmlos angefangen. Aber sehen Sie selbst, Sie haben den Bericht über dieses Ereignis auf Ihrem Zettel vor sich. Ein Bericht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Und wir lesen zunächst mal die ersten drei Verse, wie es da losgeht. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, nämlich zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth, also dort in Galiläa, und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, Simon, der auch Petrus heißt, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er, Jesus, setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Also ein ganz normaler Arbeitstag. Simon Petrus ist wie immer draußen am See Genezareth zusammen mit seinen Fischereikollegen. Sie haben nicht gerade einen stillen Arbeitsplatz dort am Ufer. Es sind Massen von Menschen dort rausgekommen, weil sie hören wollen, wie dieser Jesus predigt. Jesus war innerhalb kurzer Zeit eine Berühmtheit geworden dort. Und Petrus und seine Leute machen gar nicht mit bei der Freiluftveranstaltung, hören wahrscheinlich nur mit halbem Ohr hin. Eigentlich haben sie was anderes zu tun. Eine harte Nacht auf dem Meer liegt hinter ihnen, auf diesem See, auf diesem stürmischen See in Galiläa. Jetzt müssen noch die Schiffe ans Ufer gezogen werden, die Netze sind dann zu reinigen. Eigentlich hätten sie die Netze gar nicht gebraucht heute Nacht, es war ziemlich mau gewesen, es waren kaum Fische da gewesen, es war irgendwie alles dumm gelaufen. Und man kann sich vorstellen, dass Petrus ziemlich geknurrt hat und am liebsten seine Ruhe haben wollte. Aber da passiert es. Jesus hat die beiden Fischerboote längst gesehen, die zu dem Geschäft von Petrus gehören, und er spricht ihn an und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und lehrte die Menge. Der Petrus dürfte ziemlich erstaunt gewesen sein, als Jesus ihn da plötzlich ansprach. Was will er von ihm? Die beiden sehen sich hier nicht zum ersten Mal. Jesus war kurze Zeit vorher schon mal im Haus von Petrus gewesen. Er hatte dort dessen Schwiegermutter, die sehr hohes Fieber hatte, spontan geheilt. Und ich nehme an, der Petrus hat sich darüber gefreut. Und jetzt draußen am See, da hat Jesus zunächst eine ganz praktische Bitte. Da sagt er, lass mich rein in dein Boot. Ich brauche dein Boot, fahr etwas vom Ufer weg. Jesus will das Boot von Petrus als Rednerpult nutzen, damit auch die Zuhörer in den hinteren Reihen ihn besser verstehen können. Also eine ganz technische, praktische Bitte. Sie müssen sich das so vorstellen. Das Ganze spielt wahrscheinlich in der Nähe von Petrus Heimatstadt Kapernaum. Dort am Nordufer des Sees, da gibt es halbkreisförmige Buchten. Und das ergibt eine gute Akustik. Das Wasser trägt den Schall. Der Schall wird durch die Bucht verstärkt. Und so haben Sie eine richtige, schöne, natürliche Akustik für eine Großveranstaltung dort. Viele können zuhören, wie Jesus die Bibel auslegt, wie Jesus von seinem Vater im Himmel berichtet. Und jetzt kann Petrus sich sowieso nicht mehr um seine Netze kümmern. Jetzt muss er erstmal zuhören, was Jesus sagt. Bestimmt war Petrus auch ein bisschen stolz, dass dieser berühmte Mann ausgerechnet in sein Boot hineinsteigen wollte. Immerhin kam er damit auch ein bisschen ins Licht der Öffentlichkeit. Ein bisschen von dem Licht, das Jesus umstrahlte, fiel auch auf Petrus. Aber Petrus hatte nicht lange Zeit, stolz zu sein, denn als die Predigt von Jesus fertig ist, ist Jesus mit Petrus noch lange nicht fertig, sondern jetzt gibt Jesus diesem Fischer einen seltsamen Auftrag. Und das klingt absurd, was er dem Petrus hier sagt. Vers 4, und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werf da eure Netze auf. Jeder halbwegs kundige Fischer, der den See Genezareth ein bisschen kannte, der wusste genau, dass das nicht funktionieren kann. Und Petrus war ein Fachmann. Er war offenkundig der Chef dieses Kleinunternehmens, dieses Fischereibetriebs. Er war der Bootsbesitzer, er macht das nicht erst seit gestern. Und er wusste, auf diesem See, da gelten zwei Dinge. Man fischt in der Nacht, wenn es dunkel ist. Und man fischt nicht in der Mitte des Sees, sondern am Rande, wo es einige warme Quellen gibt dort. Und da sammeln sich die Fische in der Regel und da kann man die besten Fänge machen. Und gegen beide Grundregeln der Fischerei verstößt Jesus. Er sagt, fahr jetzt am Tag los und fahr auf die Mitte des Sees und wirf da deine Netze aus. Eine seltsame Sache. Ich kann mir den erstaunten Gesichtsausdruck von Petrus sehr gut vorstellen. Die Enttäuschung und der Ärger über die erfolglos durchgeschuftete Nacht steckt ihm noch in den Knochen und dann dieser Vorschlag. Wahrscheinlich hat er erstmal tief geschluckt und Luft geholt und dann hat er Jesus vorsichtig, aber deutlich gesagt, wie seltsam er diesen Befehl findet. Hier im Vers 5, da sagt er Meister, und in dieser Anrede steckt ein enormer Respekt, so nannte man die Rabbis, so nannte man Oberbefehlshaber. Also er bemüht sich schon um Höflichkeit. Meister, sagt er, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Also schon unter optimalen Bedingungen hat es nicht geklappt. Und was willst du jetzt, dass ich jetzt rausfahre? Und wenn Petrus jetzt wirklich rausfährt und seine Leute zusammenruft, kann er sich schon vorstellen, was die denken werden. Unser Chef ist übergeschnappt. Und er kann sich vorstellen, wie dann abends in der Hafenkneipe die Kollegen sich das Maul zerreißen und kübelweise den Spott über ihm ausschütten werden. Also Petrus, dir muss es ja schon ganz schön schlecht gehen. Jetzt fährst du sogar schon am Tag noch raus. Und sag mal, du weißt doch, dass man in der Mitte des Sees nichts fängt. Das ist die Situation. Und wir merken richtig, wie Petrus in die Zwickmühle kommt. in dieser Lage. Jesus fordert von ihm etwas, was sein ganzes bisheriges Leben und Denken durcheinander bringt. Und da muss Petrus sich plötzlich entscheiden. Bis dahin konnte er einfach zuhören und zusehen, die Heilung seiner Schwiegermutter, das war ja noch ganz sensationell, das konnte man noch so mit ansehen und das Boot zur Verfügung stellen. Okay, so einen Gefallen konnte er Jesus wohl tun. Aber jetzt diese Frage, fahre raus, eigentlich war das ja ein Befehl, fahre raus, wo es tief ist und werft da eure Netze aus. Jetzt wurde es kritisch für Petrus. Verstehen Sie? Denn plötzlich sitzt Petrus zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite seine langjährige Erfahrung, seine vertrauten Denkwege, seine bewährten Maßstäbe, seine Angestellten, seine Freunde, seine Kollegen, die ganze Öffentlichkeit dort. Und auf der anderen Seite Jesus. Und Jesus bringt dieses eingefahrene Leben und Denken von Petrus erstmal nur an einem kleinen Punkt ganz schön durcheinander. Und wissen Sie, wer anfängt, Jesus kennenzulernen, dem geht es immer so. Wer Jesus kennenlernt, der merkt, Jesus passt irgendwie nicht in mein bisheriges Leben rein. Jesus fügt sich da nicht nahtlos und anschmiegsam hinein, so als die religiöse Kirsche auf der Sahne, wenn Sie so wollen. Wir können Jesus nicht einfach so einsteigen lassen in unser Lebensboot und ansonsten in die gleiche Richtung weiterfahren, alles wie bisher. Jesus will unser Leben nicht ergänzen um einen wichtigen religiösen Aspekt, den wir vielleicht bis jetzt übersehen haben. Nein, wenn Jesus in unser Boot einsteigt, dann bekommen wir es mit der größten Macht zu tun, die wir bisher kennengelernt haben. Und dann stehen wir plötzlich vor schwierigen Entscheidungen wie Petrus. Zunächst sah das ja noch ganz harmlos aus, aber es ging letztlich hier um die Frage, wem will ich mehr glauben? Meiner Erfahrung? Meinen vertrauten Gedanken und Kriterien, meinen Vorstellungen oder diesem Jesus? Und vor dieser Frage steht jeder, der Jesus begegnet. Jetzt könnte man sagen, ja bitteschön, wie sollen wir denn heute Jesus begegnen? Wir leben nicht am See Genezareth und nicht im ersten Jahrhundert. Wie sollen wir Jesus heute begegnen, hier in Hannover? Und sehen Sie, das ist das Aufregende am christlichen Glauben. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Wir haben es nicht mit irgendeiner Theorie aus der Vergangenheit zu tun, sondern mit einem lebendigen Gott, der einen persönlichen Kontakt zu uns sucht. Das ist das Besondere am christlichen Glauben. Und Jesus hat das angekündigt damals. Wenn ihr meine Leute von mir weitererzählen werdet, dann bin ich mit dabei. Und deswegen war das ja so entscheidend, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Denn wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, damals vor 2000 Jahren, dann könnte er ja heute nicht mit uns Kontakt aufnehmen. Ein Toter, der im Grab liegt, nimmt keinen Kontakt mehr auf. Und so hat Jesus das seinen Leuten gesagt nach der Auferstehung. Ich sende euch jetzt in die ganze Welt. Und wenn ihr geht, dann bin ich dabei, klar. Ich bin jetzt in Gottes ewige Welt zurückgegangen, die ihr noch nicht sehen könnt mit euren Augen. Aber ich kann hineinwirken in euer Leben. Ich kann eure Gebete hören und deswegen bin ich da. Und deswegen kann man Jesus begegnen. Heute, persönlich. Sie können Jesus begegnen, wenn Sie das Neue Testament lesen. Das Neue Testament lesen mit der Frage, Jesus, wer bist du eigentlich? Und manche sind Jesus schon begegnet, ja, in Notsituationen ihres Lebens, so wie Dirk Heinen, der frühere Torwart von Bayer Leverkusen, dann war er bei Eintracht Frankfurt. Er hat das mal erzählt, dass er den größten Teil seines Lebens erstmal kein Interesse an Jesus Christus gehabt hat. Und dann plötzlich stirbt seine Schwester an Krebs mit 38 Jahren. Und plötzlich brechen die ganzen Fragen auf. Und Heinen sagt dann, da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich, wenn dein Leben plötzlich vorbei ist? Also, wer bin ich denn eigentlich? Was wird aus mir? Wo gehe ich hin? Was soll das alles? Was kommt dann? Und er hat Christen getroffen und die haben ihm genau das gesagt. Jesus Christus lebt. Er ist keine große Figur nur der Geschichte, sondern er ist auferstanden. Und du kannst ihm begegnen, du kannst ihn finden, wenn du dich mit der Bibel hier auseinandersetzt und wenn du ihn anrufst und sagst, Jesus, hilf mir. Und das hat Dirk Heinen gemacht und er wurde Christ. Und er hat dann gesagt, ich lese jetzt regelmäßig in der Bibel und ich staune, wie das, was dort steht, mein Leben betrifft. Er merkt, er bekommt es mit einem lebendigen Gott zu tun. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie Jesus uns anspricht, vielleicht auch heute Morgen hier. Und als das bei Petrus passiert, da steht er in der Entscheidung. Da weiß er entweder, ich vertraue dem Wort von Jesus, ich lasse mich auf das ein, was er von mir will, oder unsere Wege trennen sich jetzt. Ich bringe Jesus zurück ans Ufer, sage Tschüss und das war's dann. Er muss sich jetzt entscheiden. Und wissen Sie, Petrus hatte gegenüber uns den großen Vorteil, dass er Jesus sah. dass er eine Stimme von Jesus hörte, aber er hatte gegen uns gegenüber auch einen großen Nachteil. Jesus war noch nicht auferstanden. Verstehen Sie, Jesus stand da einfach wie ein ganz normaler Mensch nur ihm gegenüber. Er war noch nicht auferstanden. Er hatte seine letzte Macht noch nicht bewiesen. Und Petrus muss Vertrauen lernen. Und er sagt ganz offen, Jesus, was du hier verlangst von mir, das sehe ich eigentlich nicht ein. Das geht über meinen Horizont hinaus. Aber dann kommt dieses andere Wort, was er sagt, dieser total überraschende Satz, aber auf dein Wort hin will ich das Netz nochmal aufwerfen. Sein sagenhafter Satz. Petrus wagt es, Jesus beim Wort zu nehmen. Er geht hier volles Risiko. Er setzt gegen alle menschlichen Einwände und Zweifel diesen Satz, aber weil du es gesagt hast, deswegen will ich es tun. Und die Kernfrage, um die es dem Petrus hier geht und uns genauso, ist schlichtweg die, ist Jesus glaubwürdig oder nicht? Ist Jesus so glaubwürdig, dass Sie es wagen würden, nur weil Jesus es gesagt hat, auf sein Wort hin, ihm zu vertrauen? Petrus wagt es. Und Martin Luther hat in einer Predigt über diesen Vers den Petrus richtig angefeuert. Er hat gesagt, spring in die Sonne, Petrus, hat Luther geschrieben, spring in die Sonne. Das heißt, raus aus dem Dunkel deines alten Lebens, hinein in das helle Licht von Jesus, spring in die Sonne. Und auch uns redet Jesus durch sein Wort an. Wir haben die ganze Bibel und in der Bibel stecken lauter große Zusagen von Jesus. Er hat zum Beispiel gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, alle, die ihr niedergedrückt werdet von der Last eures Lebens. Ich will euch Frieden geben. Kommt her zu mir. Das sagt er ihnen genauso wie den Leuten damals. Und jetzt ist die schlichte Frage, ob sie bereit sind, Jesus Christus zu vertrauen, ob sie ihn für glaubwürdig halten oder nicht. Und auch ihnen würde Luther zurufen, spring in die Sonne, Kerl, spring in die Sonne, Mädchen. Und das heißt nicht, stürz dich blind in irgendeine religiöse Erfahrung hinein, sondern nimm das ernst. Nimm das ernst, was Jesus dir in der Bibel anbietet. Nimm das bitte ernst, denn er ist glaubwürdig. Und riskiere das, dein Leben auf diese eine Karte zu setzen. Dann wirst du ihm begegnen. Dann wirst du ihn kennenlernen. Dann wirst du ihn verstehen. Und genauso geschieht es bei Petrus. Als er Jesus beim Wort nimmt, da geht ihm plötzlich das Licht auf. Da lernt er Jesus plötzlich kennen. Und sehen Sie, was hier passiert im Vers 6. Und als sie das taten, da fingen sie eine große Menge Fische. Und ihre Netze begannen zu reißen und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen mitziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast sanken, Zitat Ende. Verstehen Sie, was hier passiert? Die Kollegen müssen jetzt kommen und müssen mithelfen. Und ich bin überzeugt, allen Beteiligten ist in dem Augenblick eines klar. Sie wussten genau, in der Mitte des Sees fängt man normalerweise keine Fische und am Tag schon gar nicht. Allen ist klar, was hier passiert, das kann man nicht mehr billig mit Zufall erklären. Wir haben zu einer unmöglichen Zeit unsere Netze ausgeworfen. Wir haben an einer unmöglichen Stelle unsere Netze ausgeworfen, wo nichts zu holen ist. Und trotzdem haben wir diesen Riesenfang gemacht. Diesen Riesenfang, den alle für Fischerlatein halten würden und den uns keiner glauben würde, wenn wir nicht unsere Boote als Beweismittel mit ans Land bringen würden. Sie müssen sich mal vorstellen, was mit diesen Leuten da passiert ist, die das miterleben. Auf ein Wort von Jesus hin und dann das. Wer es wagt, Jesus beim Wort zu nehmen, der wird Jesus kennenlernen. Und der wird genau das begreifen, was Petrus in diesen Minuten begreift. Jesus ist nicht nur ein großer Arzt, wie er meine Schwiegermutter gesund gemacht hat. Jesus ist nicht nur ein großer Prediger, wie er da auf meinem Schiff gestanden hat und vor den Massen eine beeindruckende Rede gehalten hat, sondern Jesus ist unendlich viel mehr. Jesus gehört nicht auf unsere Seite, sondern Jesus gehört auf Gottes Seite. Und merken Sie, ab Vers 8, da spricht der Petrus den Jesus nicht mehr mit Meister an, sondern da spricht er ihn mit Herr an. Und Herr, das war für die Juden ein ganz besonderes Wort. Das gebrauchten die Juden eigentlich für Gott. Und wer glaubt, dass das hier schon der Höhepunkt des Berichts ist, der hat sich getäuscht. Denn jetzt in diesem Moment, jetzt beginnt die große Krise des Petrus. Jetzt wird's spannend. Und sehen Sie mal hin, wie diese Krise vonstatten geht. Als das Simon Petrus sah, Vers 8, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander gemacht hatten. Können Sie diese Reaktion verstehen? Wenn Petrus jetzt gejubelt hätte, das hätten wir verstanden. Mensch, super, es hat geklappt, es hat funktioniert, Jesus zu vertrauen. Das war nicht das letzte Mal, dass ich dir vertraut habe. Das hätten wir verstanden. Oder wenn Petrus jetzt in seinem Überschwang Jesus um den Hals gefallen wäre, so unter Männern, ne? Das hätte uns nicht gewundert. Mensch, Jesus, das war großartig. Auf dich ist wirklich Verlass. Super Sache. Machen wir morgen wieder. Oder wenn Petrus jetzt, er war ja sehr geschäftstüchtig, soweit wir wissen, an eine Ausweitung seines Fischereibetriebes gedacht hätte, um die Zusammenarbeit mit Jesus fortzusetzen. Das hätte zu Petrus gepasst, so eine Art Joint Venture. Ja, von jetzt an machen wir gemeinsame Sache. Wir bauen dir vielleicht noch ein kleines Häuschen. Dann kannst du bei uns bleiben und dann werden wir in Zukunft hier diesen See mal richtig ausnutzen und von den Fischen entsorgen. Und wie reagiert Petrus? Er reagiert ganz anders. Herr, geh weg von mir, sagt er. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Warum? Wissen Sie warum? Was Petrus kapiert in diesem Augenblick? Er kapiert, ich passe nicht zu Jesus. Das muss ihm heiß und kalt den Rücken runtergelaufen sein. Er merkt plötzlich, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus hat eine Macht. Und ich meine, Petrus war nicht gerade ein Angsthase. Petrus war eher jemand, der mal sehr beherzt loszog. Aber hier merkt er, Jesus hat eine Macht, eine Würde, eine Autorität, eine Reinheit, vor der ich nicht bestehen kann. Und dann sehen Sie hin, was er macht. Er kniet nieder, er fällt Jesus zu Füßen und Jesus lässt das zu, weil es allemal angemessen ist. Und dann stammelt Petrus nur noch diese erschrockenen Sätze, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich halte es nicht mehr aus in deiner Nähe. Wer bin ich denn wirklich? Verstehen Sie, als Petrus erkennt, wer Jesus ist, in dem Augenblick erst kann er erkennen, wer er selbst ist. Solange wir Menschen unter uns bleiben, da kommen wir noch ganz gut weg. Wir finden uns ganz nett, mehr oder weniger. Wir sind ja gar nicht so schlecht. Wir haben keinen umgebracht. Wir sind brave Bürger. Wir haben für unsere Leute immer gesorgt. Sie kennen dieses Sprichwort, unter Blinden ist der einäugige König. Das heißt, es kommt immer darauf an, mit wem ich mich vergleiche, vor wem ich bestehen muss. Also solange wir unter uns sind, geht das noch ganz gut. Als Petrus aber erkennt, dass Jesus Gott ist, und bitte machen Sie sich das klar, dass Petrus kapiert, Gott sitzt in meinem Boot. Ein unvorstellbarer Gedanke. Als er das kapiert, da weiß er, so wie ich bin, kann ich nie und nimmer vor ihm bestehen. Vielleicht können wir uns das an einem schwachen Beispiel deutlich machen. Wenn Johnny in einem Elendsviertel aufwächst, wo alle alte Kleidung anhaben und zerschlissene Schuhe und schmuddelige Haare, dann findet der Johnny das normal. Der kommt sich nicht besonders arm vor. Der kennt das gar nicht anders. Aber wenn Johnny dann zum ersten Mal ins Nobelviertel geht, wo alle schick gekleidet sind, geschniegelt und gebügelt, Seidenmäntel, Lackschuhe, dann merkt er erst, wie arm er dran ist, wie alt seine Kleidung, wie schmutzig seine Schuhe. Solange wir unter uns Sündern bleiben, mit unserem normalen Egoismus, mit unseren zigmenschlichen Schwächen, mit unserer relativen Gleichgültigkeit gegenüber Gott, mit unseren Verstößen gegen seine Gebote, der eine verstößt eben das erste und der andere gegen das zweite und der nächste gegen das dritte, so, ja, aber wir sind da alle in ganz guter Gesellschaft, da finden wir das ganz normal, wie wir sind und wir kommen uns nicht besonders schmutzig vor und nicht besonders erneuerungsbedürftig, aber wenn wir plötzlich Jesus gegenüberstehen, wenn wir ihn erkennen, wenn wir uns plötzlich in seinem Licht sehen, dann merken wir erst, wie schmutzig wir geworden sind. Dann merken wir erst, wie wenig wir zu Jesus passen. Und das werden Sie immer merken, wenn Sie die Berichte der Bibel daraufhin mal studieren. Wenn Sie sehen, wie Menschen dem lebendigen Gott begegnen, dann ist es im Prinzip immer das Gleiche. Wenn Sie dem lebendigen Gott begegnen, dann merken Sie, es passt nicht. Es wird eng. Und in dem Augenblick weiß Petrus, wer er wirklich ist. Und er formuliert das in einem harten, aber aufrichtigen Satz. Hier in Vers 8, er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und merken Sie, Petrus sagt nicht, ich bin ein sündiges Lebewesen. Er sagt erstmal, ich bin ein sündiger Mensch. Und dieses Wort Mensch, das hat einen guten Klang in der Bibel. Der Mensch ist von allen Geschöpfen das Einzige, mit dem der lebendige Gott in eine persönliche Verbindung eintreten will. Das gilt nur für den Menschen. Das Wort hat einen guten Klang. Sei froh, dass du Mensch bist. Und im Alten Testament steht das schon, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das heißt, Gott schuf den Menschen, um mit ihm Verbindung zu haben, um ihn zu lieben, um von ihm wiedergeliebt zu werden, um sein Leben zu führen. Und keine Evolutionstheorie kann Ihnen erklären, woher der Geist kommt, mit dem Sie denken, woher die Gefühle kommen, mit denen Sie empfinden können. Keine Evolutionstheorie kann Ihnen erklären, woher Ihr Verstand kommt und Ihr Wille. Nur die Bibel kann das erklären. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Du bist Mensch. Und wenn sie fragen, wer bin ich denn wirklich, dann ist das Teil 1 dieser Antwort. Du bist Mensch. Du bist eine Persönlichkeit. Du bist von Gott gewollt. Dein Fingerabdruck ist ihm bekannt. Er hat dich gesehen, als du im Leib deiner Mutter in diesen 9 Monaten herangewachsen bist. Du bist ein Mensch. Dein Schöpfer kennt dich und sieht dich. Und du hast einen Charakter von ihm mitbekommen. Und du hast eine moralische Verantwortung. Und es zählt, was du tust. Und du kannst dich nicht einfach spurlos aus dieser Welt davonschleichen, weil ja doch alles egal ist. Nein, du bist festgehalten bei dem, der dich geschaffen hat. Er kennt deinen Namen. Du bist Mensch. Aber, und das ist die Tragik, wir sind kein unbeschriebenes Blatt, sondern auch das andere gilt. Petrus sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, ich bin auf die schiefe Bahn gekommen. Ich habe meine Bestimmung verfehlt als Mensch. Ich habe mit lauter Nebensächlichkeiten meine Zeit totgeschlagen und stehe am Ende mit leeren Händen da. Und noch schlimmer, ich habe die Liebe meines Schöpfers verraten. Ich habe die Liebe meines Schöpfers mit Füßen getreten. Ich habe ihn links liegen gelassen. Ich bin ein sündiger Mensch. Und wissen Sie, was daraus folgt? Wenn wir die Liebe unseres Schöpfers verraten und mit Füßen treten und bestenfalls links liegen lassen, Gott ist uns unendlich fremd geworden. Der lebendige Gott ist unendlich ferngerückt. Wir sind so weit von Gott entfernt und weggerückt, dass die meisten nicht mal mehr merken, dass Gott ihnen fehlt. Und sie leben mehr oder weniger fröhlich in ihren Tag hinein. Sie haben sich so eingerichtet in ihrer Gottesferne. Hauptsache funktionieren und konsumieren, und als Ersatz haben sie dann ihre selbstgemachten kleinen Götzen für die Westentasche. Ihre Götzen, die sie mal anrufen, wenn es gerade eng wird. Ihren Herrgott, der ihnen in ihrem Leben nicht dazwischenredet, aber immer noch als Trostpflästerchen dient für die traurigen Tage. Aber der lebendige Gott, der heilig ist, der Gott, der einen Anspruch an ihr Leben erhebt, den kennen sie nicht, der bedeutet ihnen nichts. Sie treten Gottes Gebote mit Füßen und haben keine Andeutung von schlechtem Gewissen dabei. Und sie ahnen nicht, dass Gott ihr Leben sieht. Und sie ahnen nicht, dass Gott ihr Leben sieht und dass er eines Tages die Bilanz aufmachen wird. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht Gottes. Hebräerbrief Kapitel 9. Und nach dem Gericht Gottes kommt, so hat es Jesus gesagt, die Hölle. Die ewige Gottesferne. Und das wird schrecklich werden. Das ist die nüchterne Sicht der Bibel. Und das ist bei Petrus nicht groß anders gewesen. Er hat auch so gelebt. Wenige Tage vorher hätte er sich noch nicht ausmalen können, dass er so vor Jesus in die Knie gehen würde. Aber jetzt hat er verstanden. Jetzt plötzlich hat Petrus verstanden, wer er wirklich ist. Und schauen Sie, das gilt für uns genauso. Erst wenn wir Jesus Christus begegnen, erst wenn wir es wagen, ihn ernst zu nehmen, erst wenn wir mit Erschrecken feststellen, Mensch, so bist du. Erst da merken wir, wie wir vor ihm dastehen, in seinen Augen. Erst da merken wir, dass wir allen Grund haben, genauso zu reden wie Petrus, Herr, gehe von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und wir merken, dass sich daran unser Schicksal entscheidet, wie wir im Licht von Jesus dastehen. Es entscheidet sich unser Schicksal nicht daran, wie wir im Urteil von Herrn Müller, Herrn Meyer und Herrn Schulze dastehen, sondern es entscheidet sich unser Schicksal daran, wie wir im Licht von Jesus dastehen und welche Bilanz er zieht. Einer der berühmtesten Missionare Norddeutschlands, Ludwig Harms, der war lange schon Theologiestudent gewesen, bevor er Christ wurde. Und er stand relativ kurz vor dem Abschluss seines Studiums und hatte jahrelang die Bibel mehr oder weniger gekannt, aber er hatte nie persönliche Konsequenzen gezogen. Er hatte nie Jesus wirklich beim Wort genommen. Er hatte nie Jesus persönlich angerufen. Er hatte öfters über Jesus gesprochen, aber er hatte nie wirklich mit Jesus gesprochen. Und er hatte nicht kapiert, dass Jesus sein Leben leiten und bestimmen wollte. Und dann, als bei Ludwig Harms endlich das Licht aufging, das Licht über Jesus, als er ihm begegnete, als er endlich begriff, was er da jahrelang gelesen hatte, ohne es zu kapieren, dass Jesus wirklich Gott ist, vor dem er sein Leben verantworten muss, da erkannte er in diesem Licht auch plötzlich seinen eigenen erbärmlichen Zustand. Und er schrieb dann in sein Tagebuch, Zitat, ich war ein trotziger Junge und habe Zeit meines Lebens keine Tränen vergossen. Das ließ mein Stolz einfach nicht zu. Aber in jener Nacht habe ich geweint wie ein Kind über meine Sünde. Und das ist die Frage, die ich Ihnen heute stellen möchte. Haben Sie sich schon einmal so im Licht von Jesus Christus gesehen? Haben Sie das schon mal so erfahren? Es geht hier gar nicht um eine große Gefühlssache. Sie müssen nicht unbedingt äußerlich in Tränen ausbrechen, das meine ich nicht. Aber ich meine, haben Sie Ihr Gewissen schon mal gespürt vor dem lebendigen Gott? Ist Ihnen das schon mal aufgegangen, dass Sie dem heiligen Gott, der Sie als Mensch geschaffen hat zu seinem Bilde, der Sie mit unendlich viel Liebe geschaffen und Ihr Leben begleitet hat, haben Sie das begriffen, wie viel Sie ihm schuldig geblieben sind? An Liebe und Gehorsam und Dienst. Sind Sie schon mal darüber erschrocken, als Sie Ihr Leben im Licht des Wortes Gottes sahen, wie in einem Spiegel und begriffen, ich genüge ihm nicht? Und haben Sie das schon einmal so vor Jesus Christus zugegeben, ich passe nicht zu dir, Herr? Haben Sie schon mal so einen Schrecken bekommen wie die Männer hier in Vers 9? Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Aber das eigentlich Erschreckende war ja nicht der Fang, sondern das eigentlich Erschreckende war, was sie anhand dieses Fangs plötzlich kapierten. Sie kapierten, wen sie vor sich hatten. Und das ist meine Frage. Die müssen Sie ja nicht mir beantworten, aber die müssen Sie sich beantworten. Wie empfindlich ist Ihr Herz gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber dem Wort von Jesus? Und vielleicht sagen Sie, ich kann mich einfach nicht so sehen wie Petrus. Das will mir nicht über die Lippen und schon gar nicht ins Herz, dieser Satz, ich bin ein sündiger Mensch, das klingt mir zu negativ. Das kann ich nicht akzeptieren. So tief beugen will ich mich nicht. Wenn Sie in dieser Haltung gefangen sein sollten, dann gibt es für Sie nur eine Hilfe. Sie müssen Jesus besser kennenlernen. Und wissen Sie, das können Sie nirgendwo so deutlich wie an jenem Kreuz. An jenem Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Und er hat gesagt, warum er dort gestorben ist. Er hat gesagt, ich bin für dich gestorben. Er hat gesagt, ich bin für dich gestorben, weil es nötig war, dass einer die Strafe für dich bezahlt, da du mit deinem Leben nicht mehr bezahlen kannst. Sehen Sie bitte, Ihr Leben im Licht des Kreuzes, da ist Jesus für Sie gestorben. Um ihre Schuld zu sühnen vor dem lebendigen Gott. Und dort am Kreuz, da zeigt er ihnen genauso wie mir, schau hin, so kaputt und verloren ist dein Leben, dass es nötig war für mich daran zu sterben. Dass es nötig war für mich daran zu ersticken und diesen grausamen, qualvollen Tod zu sterben, um die Strafe für dich zu zahlen. So schlimm steht es um dich. So verloren bist du. Aber er sagt ihnen und mir auch noch das andere. Er sagt, und so sehr habe ich dich lieb, dass ich das für dich getan habe. Und so sehr sehne ich mich danach, dich zu retten, dich aus dem Würgegriff deiner Schuld rauszuholen, dass ich das nicht gescheut habe, diesen Weg ans Kreuz, um deine Strafe zu tragen. Gehen Sie in das Licht des Kreuzes von Jesus. Als Petrus soweit war, als er seinen Zustand endlich einsah, da erlebte er dann auch die großartige Hilfe von Jesus. Da konnte er dann auch staunen über die unverdiente Vergebung seiner Schuld. Da erfuhr er dann, und du gehörst jetzt zu Gott. Du passt zwar so, wie du bist, mit deiner aufbrausenden Art, von Natur aus immer noch nicht zu ihm, aber ich habe dir vergeben. Und ich habe dich jetzt so gemacht, dass du passt. Ich habe dich gerecht gesprochen. Ich habe dir all das geschenkt, was du nicht hast, sondern was nur ich habe, sagt Jesus. Und da wird Petrus von Herzen dankbar, dass Jesus ihn trotzdem annimmt. Und dann endet dieser Bericht über diesen dramatischen Tag mit einem ganz schlichten Satz in Vers 11. Und da heißt es, und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Sie hängen ihr Leben an Jesus. Das hieß bei Petrus nicht, dass er sein Fischereigeschäft dicht gemacht hat. Er hat das Werk weiterlaufen lassen nebenbei, aber er hat jetzt völlig neue Prioritäten bekommen in seinem Leben. Und jetzt wurde Jesus die Priorität Nummer eins. Jetzt wurde Jesus sein Chef und jetzt ging er mit Jesus durch die Lande. Und wir wissen dann später, dass er, als er der große Missionar wurde, auch seine Frau mitgeschleppt hat auf die Missionsreisen. Die Kinder waren da wahrscheinlich schon größer geworden. Und er hat das getan, weil ihm klar geworden war, Menschen brauchen nichts dringender als den lebendigen Gott. Und vorher hatte Jesus dann ihm gesagt in Vers 10, fürchte dich nicht, Petrus, von nun an wirst du Menschen fangen. Und so geht es jedem, der seine Schuld einsieht, der sich von Jesus helfen lässt. Er bekommt jetzt die Aufgabe, auch andere Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Natürlich wird nicht jeder Mensch, jeder Christ hauptamtlicher Missionar wie Petrus. Aber jeder Christ wird ein Menschenfischer. Jeder Christ wird versuchen, Menschen herauszufischen aus dem vergifteten Gewässer dieser Welt. Verstehen Sie, ein Christ kann einfach nicht anders. Ein Christ kann nicht anders, als einzuladen zu Jesus Christus. Weil er weiß, dass das den Unterschied ausmacht, jetzt und in Ewigkeit. Weil er weiß, was auf dem Spiel steht. Und wenige Jahre später, da wird Petrus im Hexenkessel von Jerusalem, umringt von lauter Leuten, die dem christlichen Glauben feindlich gegenüberstehen, da wird er eine mutige Predigt halten, so wie Jesus an diesem Tag in Kapernaum. Und da wird er dann sagen, es ist in keinem anderen die Rettung. Und es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden können, als allein der Name Jesus. Stellen Sie sich vor, ein See wird plötzlich verseucht durch eine Umweltkatastrophe. Die Fische, die zu lange in diesem See bleiben, müssen sterben. Und dann kommen die Biologen, die Naturschützer und setzen alles dran, so viele Fische wie möglich aus dem tödlichen Gewässer herauszufischen und in Sicherheit zu bringen. Und genau das ist ein Bild für die Aufgabe der Christen. Wir wissen, dass Menschen ohne Jesus im Gewässer ihrer Schuld verloren gehen. Das sagt uns die Bibel knallhart. Und deshalb werfen wir Christen das Netz aus. Wir werfen das Netz aus, um andere Menschen herauszufischen aus der Gefahrenzone. Und das Rettungsnetz ist keine Organisation. Das Rettungsnetz ist allein die Botschaft von Jesus Christus. Und merken Sie, da passt das Bild plötzlich nicht mehr. Dieses Rettungsnetz kann und darf man niemandem zwangsweise überwerfen. Die Menschenfischer, die müssen das Netz nur aufhalten. Die Menschenfischer haben die Aufgabe, mit aller Klarheit auf Jesus zu verweisen und sagen, da ist das Netz, da ist die Rettung, da geh hin. Aber wer gerettet werden will, der muss diesen Schritt selber gehen. Der muss es wagen, sich so vor Jesus Christus zu beugen, wie Petrus das an diesem denkwürdigen Tag in Kapernaum getan hat. Und das ist heute genauso möglich wie damals. Sie können zu Jesus kommen, er ist nicht weiter von Ihnen entfernt, als ein Gebet, so sagen wir das oft, und so ist es wahr. Und Sie müssen keine großen Worte machen. Sie können ihm sagen, was Ihnen klar geworden ist, auch über Ihr eigenes Leben. Und Sie können zugeben vor ihm, ja Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ich muss mir diesen Schuh, den Petrus sich anzog, ganz genauso anziehen. Ich kann nicht bestehen vor dir, ich passe nicht zu dir. Und wenn es danach ginge, dann müsste ich verloren gehen. Aber ich danke dir, dass du retten willst. Und so bitte ich dich jetzt, Jesus Christus, vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen wie Petrus. Jesus Christus, werde du mein Herr. Dir soll mein Leben gehören, für jetzt und für immer. Wenn sie so zu Jesus Christus kommen, dann wird er sie hören. Das hat er versprochen. Und er wird ihr zerbrechliches Leben fest in seine starken, guten Hände nehmen. Und er wird sie nie wieder loslassen. Vertrauen Sie ihm. Amen. Wir wollen jetzt das nächste